Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, heute ein spannendes Thema, kann ich schon vorweg schicken für alle, die irgendwie daran interessiert sind, die Produktivität in ihrem Unternehmen zu heben. Die können heute mal ein Öhrchen riskieren. Ich vermute, das sind so einige, gerade auch in diesen Zeiten. Ich habe jemanden zu Gast. Ich könnte ihn als entfernten Ex-Kollegen bezeichnen. Wir haben eine gemeinsame Bertelsmann-Vergangenheit. Aber er ist inzwischen Co-Founder und auch geschäftsführender Gesellschafter der Spexa GmbH. Zu Gast ist heute Marc Sommer. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und sage erstmal Hallihallo, Marc, schön, dass du da bist.
Hallo Gero, ich danke dir für die Einladung und freue mich auf das Gespräch.
Super. Die Spexa GmbH, da kommen wir gleich im Kern drauf zu sprechen. Lass uns erstmal mit dir selber starten. Du hast ja schon ein paar Jährchen Berufserfahrung sammeln können. Wie ist es gekommen, dass du Gründer und geschäftsführender Gesellschafter eines Unternehmens geworden bist?
Ja, das war kein so direkter Weg, wenn man das so sagen darf. Ursprünglich bin ich mal in Paris zum Dirigenten ausgebildet worden. Dann war ich bei Bertelsmann, wie du gesagt hast, über 15 Jahre. Dann eine Phase im Handel, Karstadt Quelle, auch als Vorstand und Deputy CEO. Und danach habe ich mich eigentlich eher um kleinere, aber eher eigengesteuerte Unternehmen oder Beteiligungen gekümmert, im Nachhaltigkeitsbereich, Hess Natur zum Beispiel, eine Akademie übernommen, die Campus Naturalis Akademie. Und die ist also eine Akademie für Gesundheit, Psychotherapie und Ähnliches. Und aus diesem Mix vielleicht ist die Spexa entstanden. Diese Kombination zwischen Wirtschaft und Gesundheit, Leistung im Wesentlichen vor einigen Jahren.
Dazu noch kurz eine Frage, weil du die drei Stationen jetzt gerade so folgerichtig hintereinander erwähnt hast. Wie kam das, dass du so einen Dreh zu diesen, ich sag mal, eher nachhaltigkeitsorientierten Gesundheitsthemen bekommen hast? Oder war das immer schon Teil deines beruflichen Seins?
Also teilweise, das ist ein Thema, was mich persönlich schon immer bewegt hat. Und dann habe ich ja auch, ich sag mal, mit dem Unternehmen Karstadt Quelle Arcandor, wir sind ja 2009 mit einem großen Konzern in die Insolvenz gegangen sind, habe ich auch erlebt, ja, wie flüchtig auch so ein Wirtschaftsunternehmen sein kann. Und das hat mich natürlich auch persönlich sehr tief beschäftigt und für mich eben zwei Konsequenzen gehabt. Das eine ist die gewisse Abkehr von der Konzernwelt, die mir am Ende dann doch etwas zu fremd bestimmt war. Und das zweite war ein stärkerer Fokus auf Themen, die wirklich mir naheliegen und rund um Nachhaltigkeit oder ähnliche Dinge letzten Endes liegen.
Ja, finde ich einen ganz spannenden Weg und finde ich durchaus auch inspirierend, wenn ich das mal sagen darf an der Stelle. Jetzt Spexa. Wenn man auf die Webseite drauf geht, dann steht da erstmal Spexa, entfesseln, was da ist. Die Datenplattform, die sichtbar macht, was Produktivität blockiert und zeigt, wie man sie entfesselt. Mhm. Also auch als Hardcore-BWLer würde ich jetzt sofort Hurra rufen und sagen, mehr Produktivität, ne, will natürlich jeder gerne haben. Dass dahinter Gesundheit steckt, erkennt man schnell, wenn man dann weiter scrollt. Aber das ist ja erstmal so eine Positionierung, die stark technisch, stark datengetrieben ist. Stark Zahlen, Daten, Fakten, sozusagen Sensorium anspricht. Und das finde ich ganz spannend, weil die meisten Plattformen, die im weitesten Sinne was mit Gesundheit zu tun haben, sich auch heutzutage immer noch oft ganz anders positionieren. Ja. Also ich glaube, dass es sehr bewusst von euch so gewählt ist, ne?
Ja, das spielt auch ein Stück weit meine Vergangenheit als Geschäftsführer und Vorstand rein, wo ich auf anderer Seite eben mit solchen Themen zu tun hatte. Und ich mich dann gefragt habe, zusammen mit meinem Mitgründer, was hätte mich eigentlich wirklich dazu bewegt, etwas zu tun in diesem Bereich? Und da natürlich sind die Themen Gesundheit nice to have, dann ist man motivierter, bleibt länger. Das habe ich auch alles gehört, das leuchtet einem auch ein. Und dann gibt man da vielleicht auch gewisse Dinge frei, vielleicht für den Betriebsrat oder für den HR-Chef, damit er was machen kann. Aber es hat mir nie jemand gezeigt, was es dem Unternehmen wirklich operativ und in den Zahlen der Performance bringt. Mhm. Und das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Und dann mit der Arbeit, Vorbereitung zu Spexa, haben wir sehr weit uns das angeschaut, wie die Situation ist. Und es ist faktisch so, ich fange mal mit dem Ende an, in Deutschland pro Jahr gehen etwa 550 bis 600 Milliarden Euro Produktivität aufgrund dieser Thematik durch den Flusszeit. Da reden wir über 15% etwa des Bruttoinlandsproduktes. zwei Gründe. Das eine ist die Krankheitskosten, Absentismus, ja. Die Zahlen hat jeder auf dem Radar. Die sind von 4-5% jetzt auf 7-8% gestiegen. Da gucken alle drauf, wie die Kaninchen von der Schlange. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und da wird es spannend, weil der größte Teil, und der 4-7-mal höher ist, und deswegen kommen wir auf solche Summen, liegt in dem, was man mal unter dem Begriff Präsentismus zusammenfassen könnte. So, was heißt das? Na, das heißt nichts anderes als die Menschen, die da sind am Arbeitsplatz, aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht voll leistungsfähig oder leistungsbereit. Mhm. Auch zunächst mal nachvollziehbar. Aber jetzt kommt das Problem. Das ist eine komplette Blackbox für das Unternehmen. Du siehst es in keiner P&L, du siehst es in keiner Bilanz, du kannst in die Leute auch nicht reinschauen und du weißt meistens gar nicht, was da schlummert. Jetzt kannst du sagen, an Produktivitätsverlusten oder an ja Reserven, Produktivität, je nachdem, ob du das Glas halb voll oder halb leer siehst. Und in diese Blackbox haben wir mit einem Gesamtdatensystem, wir können es Human Performance Analytics nennen oder wie auch immer man es nennt, Licht reingebracht. Da haben wir über 2 Jahre dort mit Wissenschaftlern, mit Datenexperten, mit dem Bochumer Institut für Technologie und anderen da ein Gesamtsystem entwickelt, was dir eben zum einen erlaubt, es zu verstehen, einfach zu quantifizieren, auch in operativen Betriebsergebniszahlen, also in klaren benchmarkfähigen Indizes. Zweitens genau zu verstehen, wo sind die Ursachen? Und eigentlich kannst du erst dann ja auch wirklich die richtigen Dinge einleiten. Und die sehr oft Themen sind, die Unternehmen selbst intern lösen können, wobei ich gar nicht auf Externe zugreifen muss.
Jetzt kommt mir sofort in den Sinn, okay, Blackbox, Licht ins Dunkel bringen und verbunden mit dem, was du vorher gesagt hast über Präsentismus und Absentismus. Das hat ja viel mit Einstellungen zu tun und der Frage auch, woher kommt das eigentlich? Also was sind Ursachen? Das heißt, irgendwie muss man wahrscheinlich ja die Mitarbeitenden befragen, um an die Daten ranzukommen.
Das ist ganz zentral. Wir haben auch ein Jahr lang geschaut, gibt es andere Datenquellen, um das zu lösen? Wir sind am Ende zum Schluss gekommen, wenn du wirklich valide Daten haben willst, dann musst du sie von den Menschen selbst bekommen. Und zwar geht es darum, wirklich, wie ist der Zustand? Und physisch, psychisch und sozial. Wir haben uns also an die WHO-Definition angelehnt. Aber auch an Fragen, wie ist der Bezug zur Arbeit? Kommt das aus der Arbeit? Und wie ist auch die Wirkung auf die eigene Arbeit, auf die Leistung, auf die Produktivität? Und das kann dir keiner besser sagen als die Menschen selbst. Deswegen ist das Herzstück eine sehr, ja, sehr ausgearbeitete digitale Mitarbeitendenbefragung, eine Survey. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite integrieren wir Unternehmensdaten aus dem Finanzbereich, aus dem Controlling-Bereich. All das geht in eine, letzten Endes eine Datenbank zusammen rein, die in Frankfurt liegt, und über diese Datenbank laufen dann die Algorithmen, jetzt mehr und mehr auch KI, um dann letzten Endes das auszuspielen, was die Erkenntnis bringt.
Was mir da sofort in den Sinn kommt, aus ganz alten Zeiten, ist die Bertelsmann-Mitarbeitendenbefragung. Da muss ich noch an den uns beiden bekannten Detlef Hunstig denken damals. Und die Frage eigentlich, die ich damals sehr spannend fand, ich hatte damals auch mit dem Thema ein bisschen zu tun, sind diese Ursache-Wirkungszusammenhänge. Ja. Also die Frage, wenn du, nehmen wir mal das Thema Führung, wenn du gute Führung in einem Unternehmen hast, führt das zu besseren betriebswirtschaftlichen Ergebnissen? Oder aber hast du bessere betriebswirtschaftliche Ergebnisse und deswegen kann jemand entsprechend partnerschaftlich führen? Das kann man ja so rum oder so rum erzählen, aber über statistische Regressionsanalysen kannst du ja diese Zusammenhänge klar identifizieren. Steckt sowas bei euch auch dahinter?
Ja. Also du kommst natürlich jetzt von der philosophischen Henne- und Ei-Thematik. Die ist drin, aber du kannst es an sich genauer greifen. Vielleicht ein Wort, weil du eben auch die Unternehmensbefragung, die ja viele Unternehmen und Konzerne haben, gesagt hast. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Unternehmen nicht schon viele Daten erheben. Also Gesundheitsbefragung, Führungskräftebefragung, psychische Gefährdungsbeurteilung, Gesundheitscheck-ups etc. Das Problem ist, diese Daten liegen alle in unterschiedlichen Töpfen, sprechen nicht miteinander. Und somit kriegst du eigentlich nie das Gesamtbild, wo du dann wirklich verstehen kannst, wie hängt das Thema zusammen. Haben Rückenschmerzen vielleicht was mit mentalen Themen zu tun? Haben die mentalen Themen vielleicht was mit Führung oder Workload zu tun? Ja, deswegen ist eben unser Ansatz, dieses alles, die ganze Thematik in einer großen Datenbank drin zu haben. Und dann siehst du eben über die Korrelation auch die Erkenntnisse. Ich bin bei dir, du kannst nie zu 100% sagen, ja, ist es jetzt eine Korrelation, ist es Ursache-Wirkung oder nicht? Aber doch, sag mal, zu 85-90% kriegst du klare Aussagen.
Habe ich das dann jetzt richtig verstanden, dass ihr nicht nur eine eigene Befragung durchführt, sondern auch die vorhandenen Datenquellen, vielleicht auch von anderen bestehenden Befragungen in Unternehmen mitnutzt? Oder bezieht sich das Mitnutzen eher auf die finanziellen Kennzahlen?
Ja, also das Mitnutzen ist tatsächlich auf zusätzliche Daten, die aus dem HR oder Finanzbereich kommen. Die der Business Health Index, wie der Index heißt, in seiner Gesamtheit ist eigentlich sehr komplett. Da geht es von physischer, psychischer, sozialer Gesundheit. Beim Sozialen ist eben das Thema Kultur, Führung, Engagement, Stakeholder etc. drin. Über die Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit, ergonomische Faktoren, physikalisch, psychisch etc. Und eben zusätzlich mit den wirtschaftlichen Daten. Da fehlt eigentlich nichts. Technisch können wir weitere Befragungen anbinden. Aber es führt zu keiner weiteren Erkenntnis, weil wir eigentlich sehr umfassend sind und weil wir eben auch ein Standardinstrument sind. Du sollst auch Benchmark für den anderen. Weil wir kennen natürlich viele Unternehmen, also nehmen wir zum Beispiel den Thorsten Uhle bei Bayer, der bei uns auch im Beirat ist, hat ein tolles System entwickelt. Aber er hat halt nur die Bayer-Zahlen und weiß jetzt nicht, wenn er eine Zahl 87 hat, ist das jetzt viel, ist das wenig, wenn das vielleicht mit Siemens oder BASF vergleicht. Deswegen ist auch dieses Thema Benchmark-Fähigkeit eigentlich eine sehr sinnvolle Sache.
Das finde ich sehr, sehr spannend daran. Ich nehme an, dass ihr sozusagen alle Unternehmen, die da drin sind, clustert und dass ich dann vielleicht, wenn ich mitmache mit meinem Unternehmen, sagen kann, ich hätte gerne Unternehmen ähnlicher Größenordnung in meiner Branche natürlich anonymisiert dargestellt, sodass ich sagen kann, in meiner Branche bin ich wie folgt unterwegs.
Ja, das ist Teil des Dashboards. Du kriegst also in dem Dashboard auch Marktvergleiche, weil alle Daten tatsächlich in einen großen Datentopf reingehen oder vergleichbar sind. Und natürlich noch spannender wird es, wenn du nicht nur unternehmensweit vergleichst, sondern auch funktionsbereichweit vergleichst. Meine Produktion mit einer anderen Produktion oder meine Logistik mit der Logistik oder meine Entwicklungsmannschaft mit der anderen. Ja, weil da hast du dann oft auch sehr viel ähnlichere Themen vorliegen.
Setzt natürlich voraus, dass im Gesamtsystem von Spexa eine sehr, sehr große Datenmenge enthalten ist, dass ihr schon sehr viele Kunden und Unternehmen mit angebunden habt. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wie viel Kunden
habt ihr? Also wir haben etwa so um die 150 Erhebungen durchgeführt. Wir haben es mal so auf 12 bis 15 Millionen Datenpunkte hochgerechnet. Das ist natürlich noch am Anfang, aber wir können schon sehr gut übergreifende Themen auslösen. Wir können jetzt noch nicht für jede Branche einzeln Spezifika auslösen, aber wir haben zum Beispiel auch Erhebungen in Amerika durchgeführt oder in Asien oder anderen europäischen Ländern. Da gibt es schon ein bisschen erste Indikatoren, was sich da verändert strukturell. Das muss man da natürlich auch anpassen, wenn du ein internationales Unternehmen hast, dass du die Werte auch ein Stück weit eichst, je nach Unterschieden in der Arbeitskultur und auch im Umfeld.
Bedeutet ja eigentlich, dass Spexa im Zeitverlauf immer besser wird. Also je mehr Daten da sind, desto akkurater und genauer kann man sich benchmarken.
Ja, das können wir gar nicht verhindern, weil es natürlich auch immer mehr durch die künstliche Intelligenz. Wir, also zum Beispiel mit dem Mind Insight der Software, das ist die digitale Software für die psychische Gefährdungsbeurteilung, die spielt alles digital aus, bis hin, dass sie den Führungskräften ganz präzise für ihren Bereich die Schwerpunkte, die wichtigsten Handlungsfelder aufzeigt. Und die Empfehlungen dort auch reinspielt. 3-4 Empfehlungen gibt, was man eben am besten tut. Jetzt können die Führungskräfte natürlich auch eigene Empfehlungen dort oder eigene Maßnahmen einspielen. Die laufen auch wiederum zentral in den Datenbank ein. Das heißt, das System lernt. Und in den Folgeerhebungen, das ist vielleicht auch einer der wichtigen Punkte, sieht man ziemlich genau, was hat gewirkt und was hat nicht gewirkt. Ja. Und das ist ja einer der Punkte, die auch mich früher immer sehr stark gestört haben an diesen Themen, die etwas weichere Themen waren. Man macht Dinge, man investiert, man tut, aber am Ende, was bringt es? Und da hat die BGM-Branche ein Defizit über 30 Jahre aufgebaut, dass es nicht gelungen ist, letzten Endes die aufzuzeigen, wie die Wirkung der Maßnahmen ist. Denn was wird gemessen? Also sehr oft, wie viele Mitarbeiter haben teilgenommen an dem Thema? Also das ist schon mal sehr kühn. Sagt doch vielleicht mehr was aus über die Kommunikation intern, aber nicht so sehr über die Wirkung. Ganz wenige messen dann auch noch, hat es bei denen was bewirkt? Also man befragt natürlich, fand es gut, schlecht, nicht gut, aber hat es wirklich was bewirkt? So, aber keiner misst bisher, hat es eine Wirkung auf meine Unternehmenskennziffern. Ja, und das genau ist der Ansatz der Spexa, weil wenn man das nicht wirklich konsequent tut, dann wird man immer ein Stück weit, ja, ein lahmer Gaul bleiben. Klingt ein bisschen doof, aber dann kriegt man nicht die vollen PS auf die Straße. Und die muss man auf die Straße kriegen, weil das Thema ist unglaublich wichtig.
Lassen wir mal einmal kurz bei den Ergebnissen bleiben. Also wenn ich jetzt als CEO eines Unternehmens sage, das hört sich jetzt spannend an hier, Spexa, ich mache das. Was kriege ich konkret als Handlungsempfehlung raus? Und wie konkret ist das mit meinen Zahlen zusammenhängend? Weil eine Verbesserung sehe ich ja eigentlich erst im nächsten Schritt. Also wenn ich dann irgendwann eine Folgebefragung mache, dann muss ich ja irgendwie einen Unterschied sehen. Das heißt, also es ist durchaus eine langfristorientierte Zusammenarbeit.
Nur das muss nicht langfristig sein. Das kann schon in Monaten passieren, wenn du in den richtigsten Dingen gehst. Also erstmal die erste Frage, was siehst du als KPIs oder als Diagnostics? Also du kriegst zum einen den kompletten Gesundheitszustand, den Business Health Index, runtergebrochen in Physical, Mental und Social Health Index. Also du siehst auf einen Blick auf einem Dashboard, wo stehe ich in diesen drei Themen. Jetzt geht es eine Ebene tiefer. Bei dem Social Health Index, da siehst du eben die fünf Kernthemen. Kultur, Führung, Miteinander, Workmate, Engagement und Stakeholder. Das heißt, du siehst auch dort auf einen Blick, wo stehe ich da oder wo sind die Themen. Dann, und jetzt wird's spannend, kriegst du die Business Performance Kennzahlen. Du siehst, was kostet mich das gerade an Produktivität in Euro pro Jahr, dass ich nicht bei 100% bin. Dann kriegst du es runtergebrochen über Absentismus. Was davon ist der Teil, der über die Krankheitskosten kommt? Das ist der einfache Part, den jeder HR auch mit dem Dreisatz ausrechnen kann. Aber das Spannende ist, was ist der Teil, der über den Präsentismus kommt? Mhm. Und den hat bisher noch keiner berechnet. Und jetzt noch eine Ebene tiefer, du kriegst die Treiber. Du kriegst einen Index für die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft, weil das sind am Ende die beiden Treiber unter dem Präsentismus. Daneben kriegen die Experten, ob sie nun BGM sind oder Health and Safety sind oder anderen Bereich, sehr detaillierte Spotlights, wo man genau sieht, die Höhe der Gesundheitsbeeinträchtigung und die Höhe der Leistungsbeeinträchtigung der einzelnen Themen. Du kannst dich also sehr stark fokussieren auf die Themen, die auch wirklich Wirkung haben auf Unternehmen. Und die klassischen Themen aus Arbeitskontext, Arbeitssicherheit etc. sind alle mit drin, der Gefährdungsbeurteilung, sodass du eigentlich drei Ebenen hast. Du hast den C-Level, den Geschäftsführer, den Finanz-HR-Chef, der die wirtschaftlichen Daten bekommt und damit auch ein Judgment hat, was er sinnvoll investieren kann oder sollte in dem Bereich. Du hast die Führungskräfte, die stehen im Zentrum und die kriegen, und jetzt kommen wir zu der zweiten Frage, konkrete Maßnahmenvorschläge eingespielt für ihre Teams, basierend auf ihren Daten und ihren Zahlen letzten Endes. Die kriegen sie die Handlungsprioritäten und die Maßnahmen. Und du hast letzten Endes auch für den verantwortlichen gestaltenden Bereich, für HR, der Organisationsentwicklung betreibt, ein Gesamtthema, denn du bist am Ende damit eher in dem Thema der Organisationsentwicklung, Transformation, das bis hin zur Strategie, weil das sind eben übergreifende Themen. Ja, der letzte Punkt, du hast halt, es ist wie ein Fingerabdruck. Du kannst zwei Unternehmen haben mit gleichen Zahlen. Gibt es hier wie Marketing, das gleiche mit Prinz Charles und Keith Richards, gleich, glaube ich, die gleichen Werte oder so, aber komplett anderen dahinterliegenden Ursachen im Wesentlichen. Und das ist ja das viel Spannendere, weil Zahlen allein sagen einem ungefähr, wo man steht, aber du kommst nicht in die Umsetzung. Und dazu brauchst du eben das Verständnis der Ursachen.
Okay, also für die, die jetzt zuhören, und hier hören ja in erster Linie HRlerInnen zu, kann ich mir schon vorstellen, dass die eine oder der andere sich jetzt fragt, okay, ist spannend, aber wie läuft das ganz konkret in der Zusammenarbeit? Also vielleicht kannst du das einmal schildern.
Also es ist sehr einfach von uns vorgehalten. Vielleicht von vorne die drei Prämissen, die wir zu Beginn uns gesetzt haben, weil das für uns drei Showstopper wären. Die erste, man darf keine IT dazu benötigen, weil sonst ist man schon 3 bis 6 Monate weiter. Zweitens, der Betriebsrat muss das mögen, weil sonst fängt man die Diskussion an, gerade bei Befragungen. Und Klammer auf, wir haben in den 150 Befragungen noch nicht eine einzige Frage ändern müssen für einen Betriebsrat. Und drittens, man muss das Vertrauen der Menschen haben. Also in der Kommunikation. Das heißt, die müssen nicht das Gefühl haben, hinter jedem Baum stehen drei Indianer, sondern, und da dass man jetzt irgendwo noch die Guten von den Schlechten oder die Fleißigen von Nicht-Performen trennen will, sondern dass es darum geht, die Blockaden oder die Themen zu lösen, die schlichtweg Leistung, Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft beeinträchtigen. Und das Thema, es ist ja oft nicht böser Wille, es sind oft einfache Dinge und die halt nicht sichtbar sind, die eben, aber Menschen sind halt, wie sie sind. Menschen sind Menschen, die trotzdem wirken. Ja, so, also ganz einfach, deswegen, es ist alles so stark standardisiert, dass es am Ende einmal bereitet, einmal vorrichtet das System ein, dass also die klar sind, welche Funktionsbereiche habe ich. Dann kriegt das Unternehmen komplette Kommunikationsmaterial und einen Link, der an die Mitarbeitenden verschickt wird. Über diesen Link loggen sich die Mitarbeitenden ein und es gibt parallel ein Portal, ein cloudbasiertes Portal für die Finanzen der HR-Daten. Die werden dann eingegeben und mehr muss man eigentlich nicht tun. Das Ganze wandert dann direkt auch nicht zum Unternehmen, auch nicht zu uns. Die Daten gehen zum Datentreuhänder letzten Endes, aber in der zentralen Datenbank. Ja, und dann muss das Unternehmen noch abwarten, bis wir mit den Ergebnissen kommen. Das ist zwei Themen. Einmal kriegen wir von uns einen 90-seitigen Report präsentiert. Das ist wirklich der Fingerabdruck des Unternehmens. Zum anderen kriegen Sie kompletten Zugang zum Dashboard, zu der Software, wo alle Daten drin sind, wo ich dann noch sehr viel tiefer einsteigen kann. Aber da machen wir auch Trainings dafür, weil da kann man wirklich granular segmentieren nach Homeoffice, Nicht-Homeoffice, Betriebszugehörigkeit und so weiter und so fort, damit man da noch spezifischen Fragen hat.
Also hört sich erstmal total spannend an. Die Frage ist ja dann, und das hast du eben auch schon so ein bisschen mit angedeutet, wenn dann danach nicht was passiert, also wenn dann danach nicht mit den Daten gearbeitet wird im Sinne von, wir wollen jetzt wirklich das Unternehmen verbessern, dann ist das so ein One-Shot, also ein Strohfeuer. Besser wäre es ja eigentlich zu sagen, okay, wir machen einen Prozess daraus, alle zwei Jahre schauen wir uns das an oder in einem gewissen Zeitrhythmus schauen wir uns das an und arbeiten daran und sehen hoffentlich, dass unsere Kennzahlen sich verbessern.
Ja, nur so kann es funktionieren und das ist ja auch ein Stück weit das Erfolgsgeheimnis von Employee Listening Plattformen wie PeakOn oder CultureAmp. Du musst regelmäßig reingehen, also quartalsweise oder zumindest halbjahresweise. Deswegen ist das ganze System auch eine Lizenz. Es ist lizenzbasiert. Du kannst also so oft Daten erheben, wie du möchtest im Ganzen. Und den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, ist der entscheidende. Erkenntnis allein bringt nichts, wenn ich nicht die Umsetzung habe. Das haben wir in den ersten Anfangszeiten gelernt. Wir haben dann noch über Workshops Umsetzung geplant und sozusagen dann auch Dienstleister zur Verfügung gestellt etc. Aber wir gehen jetzt den Schritt weiter. Sind wir gestartet mit der Mind Insight Software. Die geht bis hin, dass sie den Führungskräften auf ihr Dashboard die Maßnahmenvorschläge reinspielt, die diese dann auswählen können, anklicken können. Damit haben sie auch die Dokumentationspflicht erfüllt und natürlich übergeordnet, der das Ganze begleitet, sehen kann über das ganze Unternehmen, wo ist was umgesetzt, wo ist was nicht umgesetzt. Es gibt auch eine Heatmap, wo ich auf einen Blick sehe, in welchen Bereichen habe ich zu welchem Thema ein rotes Lämpchen. Also das ist auch ganz gut, mal den Überblick zu haben. Und das ist ja letztendlich auch ein Bestandteil der Gesetzeskonformität bei der GBPSYCH, dass du eben auch die Wirkung kontrollierst. Ja, und da hören ja viele auf, 80% haben ja noch nicht mal eine GBPSYCH und viele haben sie doch fehlerhaft. Deswegen ist da eigentlich, und das erlaubt jetzt KI, gehen wir halt immer weiter, weil genau da sonst ein natürlicher Bruch ist. Ja, dann habe ich die Erkenntnis, alle sagen A und O und Wahnsinn und weiter und sind begeistert, erstaunt und dann nächste Woche wird die nächste Sau durchs Dorf gejagt und dann war es das.
Jetzt hast du gerade den Begriff GBPSYCH erwähnt. Also für die jetzt nicht wissen, was es ist, das ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Und was so implizit da mit drin steckt, das ist ja durchaus im Arbeitsschutzgesetz auch festgelegt. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie machen kann oder so. Andersrum sagen, Spexa hilft dabei, hier auch gesetzliche Anforderungen sozusagen Genüge zu tragen.
Also das ist ein total spannendes Thema, weil die GBPSYCH, also nennen wir es mal die Gefährdung, Beurteilung psychischer Belastung formal, ist seit 2013 gesetzliche Pflicht für jedes Unternehmen mit mehr als einem Mitarbeiter.
Oh. Das sind schon einige.
Das sind schon viele. Also ich glaube 122.000 in Deutschland. So, warum ist das entstanden? Nun, weil natürlich der Gesetzgeber gesehen hat, ja, bei der klassischen Gefährdungsbeurteilung läuft eigentlich alles ganz rund. Und irgendwann kriegte man auch mit, verdammt nochmal, die Ausfälle steigen eigentlich viel mehr jetzt in den mentalen Themen, die Krankentage, die Belastung und so weiter und so fort. Und da gab es nichts. Also eigentlich ein vernünftiger Ansatz. So, nun ist natürlich, sag mal, allein der Begriff ist erstmal abschreckend. Psychische Gefährdungsbeurteilung. Wenn du das also den du machen willst, dann sagst du erstmal, oi. So, und so. Und deswegen ist es eigentlich über die Jahre immer in der Ecke der lästigen Compliance gestanden, à la DSGVO oder ähnlichem. Was schade ist, weil darin schlummert eine unglaubliche Chance, nämlich wirklich genau diese Dinge zutage zu bringen und zu lösen. Jetzt ist Folgendes passiert. Die letzten 5 Jahre, also oder hat man auch nicht geschlafen, hat der Gesetzgeber gesagt, Moment mal, das macht ja keiner richtig. Also 80% haben nicht gemacht. Jetzt rüsten wir auf. Also die Prüfinstanzen, Berufsgenossenschaften, auch Bezirksregierungen mussten also über 5 Jahre entsprechend aufrüsten und haben jetzt seit Januar 2026 die klare Vorgabe, die Kontrollen zu, ich glaube, versieben oder verachtfachen. Bußgelder bis 30.000 Euro, Geschäftsführerhaftung, wenn es zwar ganz dumm läuft, bis zu einem Jahr Gefängnis. Ja. Also kein Kavaliersdelikt mehr. Und es ist eigentlich schade, dass es die Zwangsmaßnahmen braucht, aber jetzt kommt der Punkt. Wenn du es als Unternehmen richtig machst, ist es eine phänomenale Chance, dein Unternehmen voranzubringen und auch deine Produktivität nach vorne zu bringen. Also wenn du jetzt nicht sagst, ist eine lästige Compliance, die landet im Aktenschrank, sondern ich verstehe eigentlich viel besser, wo ich noch die Probleme habe und wo ich vorangehen kann, intern noch deutlich mehr an Reserven heben kann. Ja? Und das ist eben genau der Ansatz, den wir mit der Mind Insight verfolgt haben. Wir haben aus den Gesprächen verstanden, woran es hapert. Wobei ich musste gar nicht weit gehen. Ich musste mir ja nur mich selbst fragen, warum ich die ganzen Jahre das eigentlich auch immer zur Seite geschoben hatte. Nämlich erstens, es ist unglaublich komplex. Erstmal. Zweitens, du musst auf einmal die internen Führungskräfte da in Workshops und in Interviews bringen. Sagst natürlich auch, bin ich bekloppt, die sollen auch lieber ihr Tagesgeschäft machen. Und drittens ist dann am Ende, fragst dich, wozu das Ganze? Wieder so ein Compliance-Thema zum AKH-Parken, ja. Und deswegen haben wir das System so aufgebaut, dass es eigentlich komplett einfach funktioniert, von allein die ganzen Dinge, quasi von der Datenerhebung bis zum Dashboard der Führungskräfte bringt, den Aufwand intern um 90% reduziert und du noch dadurch, dass es eben ein Führungsinstrument geworden ist, wirklich was davon hast für deine Organisation. Ja. Und jetzt ein spannendes Thema. Also ich habe mich ja immer gefragt, ne, warum haben das die Unternehmen nicht gemacht? Ne? Am Ende ist der Gesetzgeber auch ein bisschen doof. Weißt du, also bei diesem Thema wird kontrolliert, okay, und gibt's Bußgelder. Aber wenn du dir die Brüsseler ESG-Themen anschaust, die gerade kommen, gerade bei dem S-Thema, die müssen am Ende des Jahres vom Wirtschaftsprüfer abgesegnet werden. Also sonst hast du keine attestierte Bilanz. Ja, wenn du allein dieses Thema genau gesagt hättest, die GB Psych muss auch der Wirtschaftsprüfer abzeichnen, da hättest du nicht eine Quote von 20%, dieses Gesetzeskonform hätten, sondern 80-90%. Mhm. Und vermutlich hätten wir dann deutlich weniger Fehltage in der deutschen Wirtschaft aufgrund von psychischen Belastungen oder Ausfällen. Ja. Also da ist leider ein guter Ansatz schlecht umgesetzt worden, aber wie gesagt, ist ja noch nicht vorbei, das Spiel.
Naja, und Spexler deckt es halt mit ab, wie wir gerade erörtert haben. Mhm. Lizenzmodell, hast du eben schon gesagt. Für die jetzt zuhören und denken, oh ja, spannend. Aufwand scheint halbwegs überschaubar zu sein, hast du ja eben skizziert. Die Lizenz selbst, beruht die auf der Anzahl der Mitarbeitenden oder?
Ja, okay. Das ist genau das Modell. Das letzte ist kleinere Unternehmen. Also ich sage mal Beispiele. Wenn ich ein Unternehmen habe, 100, 200 Mitarbeitenden, dann bin ich eher im Bereich 5, 6, 7.000 Euro pro Jahr und habe damit eigentlich alles abgedeckt. Also es ist machbar. Es sollte eben sogar günstiger sein, als wenn ich die GB Psych nach einer klassischen Methode fahre. Und nach oben, Konzerne, geht es dann natürlich auch dann in andere Größenordnung, 40, 50.000 oder wenn ich mehrere 100.000 Mitarbeiter habe, dann mehr. Aber es ist eben ein sehr, sehr klares Modell, dass ich damit dann aber auch so viele Erhebungen durchführen kann, wie ich will, dass ich mir nicht jedes Mal vorher die Frage stelle, bevor ich die Erhebung mache, oh je, brauche ich jetzt nochmal Budget oder nicht, sondern ich habe eigentlich das alles drin. Ich habe die Daten, ich baue sie über die Jahre auf, die werden gehostet von uns, ich habe den Zugang zu den Dashboards und vor allen Dingen, ich habe die Führungskräfte im Boot. Ich glaube, das ist immer das A und O am Ende. So gut die Gedanken, die Projekte und sonst was sind, wenn ich die Führungskräfte nicht im Boot habe, das ist auch meine eigene Erfahrung, dann endet das irgendwann in der Sackgasse.
Ja, jetzt, wenn man dir so zuhört, kriegt man den Eindruck, das ist eigentlich ein Instrument, was für Unternehmen nahezu jeder Größenordnung geeignet ist. Ja. Ist das korrekt? Oder?
Das ist korrekt. Wir haben das Kleinstunternehmen, hat etwa 40 Mitarbeiter, was wir oben haben. Eines der größeren ist ein Anlagenbauer in Düsseldorf mit 4.500 Mitarbeitenden. Und wir haben aber auch zum Beispiel die Stadt Essen mit 11.000 Mitarbeitenden. Ja? Und wir sprechen auch gerade mit einer großen Airline, da reden wir über Mitarbeiter im eher noch höheren Bereich und auch international. Also es geht am Ende überall. Es ist ja einfach skalierbar. Es ist auch in allen Sprachen verfügbar. Und wie gesagt, es ist ja letztens auf Knopfdruck auslösbar. Ich verschicke die E-Mail mit dem Link. Und damit, ob ich jetzt in Boston sitze oder ob ich in Shanghai sitze oder sonst wo, die Daten fließen rein und die Ergebnisse kommen.
Super, hört sich echt einfach an. Letzte Frage wollte ich eben schon fragen, ich hatte es mir notiert. Dieser Business Health Index, von dem du sprachest, ja. Ist ja eigentlich auch irgendwie, habt ihr die Wissenschaft bei der Entwicklung irgendwie mit reingenommen?
Ja, wir kennen ja den Mindset in Deutschland, wenn du es nicht wissenschaftlich approved hast, dann ist es nichts wert. Nein, da haben wir die führenden Wissenschaftler mit dabei, ob das hier der Professor Badura aus Bielefeld ist oder ob es andere sind. Und wir haben wirklich diese Entwicklung des Daten auf weltweiten Best Practice aufgebaut. Ja, also Beispiel, wir haben uns angeschaut, wo ist die Präsentismusforschung weltweit am weitesten? Das ist in Stanford, ganz erkennbar, mit großem Abstand. Und dann haben wir eben da letzten Endes genau die Teile eingebaut, die dort kommen. Und dann hatten wir das Ganze gebaut. Es soll ja, Ziel ist hiermit einen deutschen oder europäischen Leitindex auch zu haben, der all dient. Und dann haben wir das nochmal mit 10 Gründerkreisunternehmen verprobt, geeicht, erarbeitet, damit die Indizes untereinander auch passen, sodass wir eigentlich jetzt ganz guten Mutes sind, dass wir da eine sehr solide Basis haben.
Spannend. Letzte Frage, allerletzte Frage, die zielt eher auf euch selber ab. Siehst du das Ganze noch als Startup oder sagst du, naja, wir sind schon auf dem Weg eigentlich Richtung Scale-Up? Wie viele Leute seid ihr bei Spexa?
Du bist klar, wir sind gerade mal 8 Leute. Ja. Wir sind im gewissen Sinne Startup, aber wir sind gleichzeitig natürlich jetzt in der Scale-Up-Phase, wo wir jetzt hier in die Wachstumsfinanzierung gerade reingehen. Also der Charme des Modells, auch des Operating-Modells, ist, dass wir eigentlich gar nicht viel sein müssen. Mhm. Wir konzentrieren uns auf die Analytics, auf die Software und auf das Training. Und die Skalierung geht ja dann in der Software in das Endliche. Das heißt, die Einführung machen wir mit Partnern. Da gibt es genügend kompetente Berater, Unternehmen, die das tun. Die wollen wir gar nicht aufbauen. Also wir bauen keine Berater auf, wir wollen sehr schlank bleiben. Und so haben wir eigentlich aus unserer Sicht einen Win-Win, sodass wir eben Instrument zur Verfügung stellen, wo andere mit das, was sie heute schon gut tun, morgen vielleicht noch besser tun können und eben natürlich auch mit Lizenzen partizipieren.
Super. Ich drücke euch alle Daumen, die ich habe. Viel Spaß und Erfolg beim weiteren Auf- und Ausbau von Spexa. Und danke, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast, Marc.
Ja, danke, dass du mich hier bei dir empfangen hast.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.